Got an amazing business idea, but haven't locked in a domain name? Search Wix Domains and claim yours before someone else snags it. Your ideal.com, .net, .u is out there. Search Wix Domains and set your brand in motion.
Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte, und natürlich Ihnen und Ihren Familien ein frohes Osterfest. Vom San Siro auf den Schlossberg. Diesen Spagat bewältigte der FC Bayern erfolgreich, war auf der kleinen Bühne auf der Ostalb erfolgreicher, muss man aber auch sagen, als auf der großen. In Mailand durch das 4:0 in Heidenheim sind die Bayern auf Meisterkurs, aber dennoch sind sie ziemlich weit von den eigenen Ansprüchen entfernt. Im Champions League Viertelfinale nur auf Augenhöhe zu sein, reicht ihnen nicht. Und das soll sich ändern. Das sind unsere Themen. Die Zukunftsfragen der Bayern. Die verrückte zweite Liga bietet Unterhaltung auf erstklassigem Niveau. Und das Borussen-Duell Dortmund und Gladbach kämpfen um die internationalen Plätze. All das wollen wir besprechen mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didier Hamann findet, dass die Bayern eine Champions-League-Saison gespielt haben, die den Ansprüchen nicht genügt. Herzlich willkommen, lieber Didi. Ein herzliches Willkommen an den Fußballchef der Süddeutschen Zeitung, an Christoph Knehr. Und er hat festgestellt, dass Vincent Kompany von den Bayern ein Trainer ist, der die Kabine nicht verliert, auch wenn es mal nicht so läuft. Herzlich willkommen. Ein herzliches Willkommen an Horst Steffen, der die SV Elversberg aus der vierten Liga in die zweite Liga geführt hat. Vielleicht geht es sogar noch weiter. Und sein Credo ist: menschliche Wärme gehört auch im harten Profifußball dazu. Und ein herzliches Willkommen an Markus Babbel, Europameister unter anderem von 1996, Meister mit den Bayern und auch 2 Jahre beim Hamburger Sportverein, den wir in unserem Zweitliga-Block auch streifen werden. Der HSV gestern trotz langer Überzahl nur 2:2 auf Schalke. Horst Steffen, herzlich willkommen. Wie intensiv beobachten Sie denn schon die Bundesliga?
Ja, wie immer eigentlich. Also Bundesliga ist ja das Highlight jedes einzelnen Sportfans, Fußballfans. Also gucke ich natürlich auch, weil ich natürlich auch sehen möchte, was die gut machen, die Jungs da oben. Ob ich vielleicht ein bisschen was übernehmen kann oder wir vielleicht auch irgendwann mal da sind.
Was macht ein Verein wie Elversberg besser als zum Beispiel der HSV oder Schalke oder vielleicht auch Köln? Also in einem kleinen Ort mit knapp 15.000 Einwohnern spielt man Zweitliga-Fußball.
Ja, es ist, glaube ich, sehr komplex und nicht ganz leicht für mich als Außenstehender der anderen Vereine das zu bewerten. Wir haben ja eine tolle Familiengeschichte sozusagen, die dahinter steckt. Und so ist der ganze Verein aufgestellt. Und da geht's von oben runter. Neben der Auswahl der Spieler sind die Menschen, die da zusammengekommen sind, einfach gut und passend zueinander. Und dementsprechend kommen die richtigen Leute zusammen.
Wir werden das intensiv besprechen, und zunächst mal ein herzliches Dankeschön. Sie haben Ihre Osterpläne umgestellt. Kinder und Enkelkinder kommen verspätet oder wie haben Sie das jetzt umorganisiert? Extra, um zu uns zu kommen.
Ja, wir werden später feiern. Also Ostern wird dann nachgefeiert. Das hatten wir bei meinem Geburtstag vor kurzem auch schon. Der Job macht es möglich.
Ja, Ihre Frau ist mitgekommen. Sie haben wie viele Kinder?
Wir haben 4 Kinder.
Und
4 Enkelkinder.
Wunderbar, dann ist ja schön was los. Didi, hast du mal ein Spiel gespielt, in dem, sagen wir mal, mehr als 8 Tore oder mehr gefallen sind?
Kann mich nicht erinnern, ne? Also und schon gleich nicht in der ersten Hälfte.
Ja,
aber also wir haben mal mit Markus haben wir mal ein UEFA-Cup-Finale gespielt gegen Alaves in Dortmund. Da stand es nach 90 Minuten 4-4. Aber zur Halbzeit, glaube ich, auch nur 2-0. Und 8 Tore... Einmal, ja, nach 90 Minuten, aber nicht in der ersten Hälfte.
Und das ist dann wie ausgegangen? Also ich meine Golden Goal, ne, für Liverpool.
Golden Goal, 5-4, haben wir es zu unseren Gunsten drehen können. Und ja, war natürlich großartig, nach so langer Zeit den FC Liverpool wieder auf die europäische Landkarte zurückzubringen.
Ja, also gestern eine historische erste Halbzeit zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart. Und in einer schönen Fußballsendung darf man sich dann auch noch mal 8 Tore, Sven Schröter, im Schnelldurchgang anschauen.
Union Berlin gegen den VfB Stuttgart, es wird historisch. Noch nie gab es in der Bundesliga-Geschichte 8 Tore in der ersten Hälfte. Aber diesmal in Köpenick. 1:0 Union, 5. Minute Ilic. 19. Minute Late legt nach. 2:0 für die Berliner. Einen Punkt brauchten die, um auch rechnerisch den Klassenerhalt sicher zu machen. Der VfB aber mit dem Anschlusstor. 1:2 Ondarf. Und nach einer halben Stunde Mio mit dem 2:2. Das 200. Bundesligaspiel von Union, gekrönt durch ein Traumtor. 34 Meter Querfeld mit dem 3:2. Der erneute Ausgleich der Stuttgarter, 43. Chabot. Dann die Nachspielzeit der ersten 45 Minuten, dieser besonderen 45 Minuten, führe ich 3:4. Und noch der Ausgleich, Ilic 4:4, das war auch der Endstand.
Steffen Baumgart, wie besonders war dieses Fußballspiel?
Jo, ich würde mal sagen, wenn man den Spielverlauf sieht, 8 Tore in der ersten Halbzeit und eigentlich auch, würde ich mal sagen, Tore, die nicht jedes Mal fallen, dann ist das schon besonders. Als Trainer ist es, glaube ich, eher schwer.
Also das Lachen war auf eine gewisse Art und Weise entlarven. Christoph, du hast es gestern, glaube ich, in Heidenheim, zumindest auf dem Fernseher, gesehen. Hast du dich an die alten Bolzplatzzeiten erinnert gefühlt?
Ich glaube, wenn man das Spiel, man kann natürlich riesengroße Hymnen über dieses Spiel schreiben, aber ich glaube, man kann es auch relativ knapp zusammenfassen. Ich glaube, die eine der beiden Mannschaften, die Heimmannschaft, die kann was besonders gut, was die andere Mannschaft nicht besonders gut verteidigen kann, nämlich Standardsituationen. Das war ja wirklich, also dass jeder Standard, der reinfliegt, ich glaube, in der letzten Minute gab es ja noch einen, da sind eigentlich alle davon ausgegangen, jetzt geht es 5-4 aus, der ist dann, wie es dann meistens ist, genau nicht reingegangen. Aber das war schon, das war ja im Grunde kein herausgespieltes Tor bei Union, aber das gehört zum Fußball dazu. Und wenn man merkt, die anderen wackeln bei jeder Flanke, dann schlägt man halt ein paar.
Und umso überraschender, als Union Berlin bei allem Respekt jetzt nicht zwingend dafür steht, also pro Spiel 3 bis 5 Tore zu schießen.
So ist es. Das ist ja genau das, was man Union ja, also im Grunde ist Union ja die Mannschaft, die eher hinten und vorne eine Null stehen hat. Von daher war es sozusagen innerhalb des Bundesliga-Rekords dann noch ein Rekord. Aber Standardsituation war halt schon immer ihre Stärke. Und der VfB, der ja so ein bisschen in dieser Saison unter anderem ein Abwehrproblem hat, gute Spieler da zwar hat, aber keine eingespielte Abwehr und keinen klassischen Abwehrchef, der leidet dann drunter.
Wie ist so etwas aus Trainersicht, wenn man objektiv drauf schaut? Als Fußballfan sagt man super, aber leidet man, wenn man die Verantwortung trägt?
Ein bisschen würde ich bestimmt auch leiden, wenn es so läuft. Und trotzdem, wahrscheinlich würde ich in der Halbzeit auch schon ein Stück weit schmunzeln, weil es genau das ist, wofür ich stehen möchte, dass ich sage, ey, das soll ein Spektakel sein für die Leute. Die wollen deshalb Fußball sehen, weil es so überraschend ist und so außergewöhnlich und unberechenbar. Und am liebsten eben mit vielen Toren und Torszenen. Deshalb hätte ich mich wahrscheinlich in der Halbzeit sogar ein Stück weit gefreut.
Und würde man einen taktischen Ansatz versuchen, in der Halbzeit zu wählen oder zu sagen, komm, lass weiter laufen, wir können jetzt hier nichts mehr anders machen?
Nee, hundertprozentig wäre es sicherlich auch ein Inhalt, besser zu verteidigen. Und vielleicht auch nochmal das herauszuheben, was gut war, also, dass wir dabei bleiben, also nur laufen lassen, das geht auch nicht.
Hat dich diese Eigendynamik deines Ex-Clubs VfB, mit dem du Meister geworden bist, auch gepackt gestern? Oder diese Eigendynamik dieses Spiels?
Ja, aber nicht positiv. Ja. Wenn du bei jeder Standardsituation praktisch Schweißperlen bekommst, weil, und das ist ja durchgehend in der Saison, ja, dass sie wahnsinnige Probleme hat, defensiv bei Standardsituationen, seitlichen Freistößen, Eckbällen, da haben sie sich auch wahnsinnig viele Punkte schon nehmen lassen und mit dem Auge hin aufs Pokalfinale, ja, du spielst zwar gegen einen Drittligisten, wo man eigentlich denkt, ja, das sollte eigentlich möglich sein in Berlin, aber wenn ich die Standards mir anschaue, dann kriege ich dann schon wieder Bedenken.
Also Bielefeld wird mit diesen Bildern sicher arbeiten im Vorfeld, davon gehe ich aus.
Ja, und Union hat er dieses Jahr, also das war ja, unter Urs Fischer war das ja ihr großer Trumpf, als sie da mal Vierter wurden, da wusstest du, bei Standards brennt sie immer, aber dieses Jahr waren sie nicht wirklich gut, also dieses Jahr haben sie relativ wenig für ihre Verhältnisse, relativ wenig Standardtore gemacht. Und deswegen für mich gestern umso überraschender, dass sie da bei jeder Standardsituation gestern gefährlich waren. Sagt vielleicht mehr über die Stuttgarter Defensive in der Defizite in der Defensive als über die Standards der Unioner.
Max Zielke hat genau ins Netz geschaut, hat sich bei Social Media umgetan. Wie ist das Spiel, Max, dort angekommen?
Ja, also Patrick, den Kommentar, langweilige zweite Halbzeit habe ich nicht gelesen, habe ich nicht gefunden, den gibt's wahrscheinlich auch nicht. Sind, glaube ich, alle recht zufrieden mit diesem Ausgang, mit diesem Spiel, mit den ersten 45 Minuten. Und für die Unioner, wir haben nochmal schöne Bilder hier, ist es natürlich ein ganz, ganz besonderer Punkt. Der sichert ihnen das 7. Jahr erste Liga in Folge. Und ja, das sind, glaube ich, auch Bilder, die so eine wilde Saison dann zu einem versöhnlichen, zum schönen Ende bringen für Eisern Union. Die Stuttgarter haben dieses 4-4 dann ein bisschen anders aufgefasst. Die Reaktion da nicht so positiv. Wenn man auf die Tabelle guckt, dann weiß man auch warum. Sie verpassen den Sprung in die obere Tabellenhälfte, wo es ja unfassbar knapp zugeht. Hier haben wir die Tabelle mal drin. Ist übrigens eine Live-Tabelle. Borussia Mönchengladbach und der BVB aktuell nicht mit dabei, sind gerade im direkten Duell. Die Gladbacher führen, stehen damit bei 47 Punkten. Mhm. Frankfurt und Augsburg waren heute im direkten Duell unterwegs. 0-0 hat es da gehießen. Und ja, der BVB, der musste übrigens schon wechseln. Maxi Bayer ist raus, verletzt. Kane Chukwuemeka ist drin. Somit nicht unter den ersten neun. Aber es sind generell nur 7 Punkte zwischen 7 Vereinen da oben. Ist schon eng.
Absolut. Und Borussia Mönchengladbach, Horst, ist ein Ex-Verein von Ihnen. Haben Sie da immer noch ein besonderes Auge drauf?
Absolut. Es ist schon einer meiner Lieblingsvereine geblieben.
Und trauen Sie dieser Borussia, also der aus Mönchengladbach, zu, vielleicht sogar die Champions League zu erreichen?
Ja, es ist möglich. Also ich glaube, dass sie schon ein Potenzial haben, was sie immer wieder zeigen und auf den Platz bringen. Und das darf auch dazu führen, dass sie dann in den letzten Spielen nochmal richtig performen und Ergebnisse haben.
Sie erleiden aber in dem Moment einen kleinen Rückschlag bei diesen Bemühungen, denn ich bekomme aufs Ohr Guirassy, das ist nicht so richtig überraschend, ist derjenige, der ausgeglichen hat. Genau, wer sonst? 1-1. Also Borussia Dortmund versucht ja nachzulegen und zu beweisen, dass man nicht nur in der Champions League die Highlights setzen kann, sondern eben auch in der Bundesliga im Tagesgeschäft punkten kann. Und das braucht der BVB, auch wenn man noch das europäische Geschäft erreichen möchte. Abschließend vielleicht reizvolle Konstellation, der im Pokalfinale VfB gegen Bielefeld. Ich war zweimal in Bielefeld, deswegen traue ich denen was zu. Wie geht's Ihnen?
Ja, absolut. Ich glaube, sie haben eindrucksvoll bewiesen im letzten Spiel, dass sie zu Außergewöhnlichen fähig sind. Und das können sie sicherlich im Finale auch schaffen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie bis ins Finale kommen. Und dementsprechend können sie es da auch schaffen mit einer tollen Leistung und natürlich ein bisschen Glück.
Wie groß ist der Druck für den VfB?
Ja, natürlich sind sie klarer Favorit und dem müssen sie gerecht werden. Und deswegen sage ich ja, habe ich so ein bisschen Bauchweh bekommen, weil ich gedacht habe, okay, im Finale, wenn dann Eckbälle für Bielefeld, seitliche Freistöße kommen sollten, sie tun sich wahnsinnig schwer, das wegzuverteidigen. Und das können die Bielefelder auch. Ja? Die haben da schon ein paar Jungs, die da reingehen in die Bälle. Und dann wird so ein Spiel auf einmal, nimmt es eine Dynamik an, wo du eigentlich nicht willst. Ja? Weil fußballerisch brauchen wir nicht drüber diskutieren, ist der VfB klar besser. Aber sie müssen es halt erstmal hinbekommen, dass sie eben genau das wegverteidigen und vorne ihre Klasse einfach dann auch unter Beweis stellen.
Also das Bielefelder Halbfinale war ja das erste von beiden. Und ich war ja am Tag drauf dann beim Stuttgarter Spiel gegen Leipzig. Mhm. Und man hatte da schon das Gefühl, im ersten Moment in der ersten Euphorie beim VfB hat man so das Gefühl gehabt, Stuttgart gegen Leipzig ist so ein bisschen das vorgezogene Pokalfinale, weil der Sieger ja dann die Bielefelder besiegen wird. Und jetzt hat man das Gefühl, mit jedem Tag, den dieses Finale näher rückt, wird die Fallhöhe größer für den VfB Stuttgart, ist ja völlig klar. Zumal es ja auch dieses scheußliche Fußball-Modewort Momentum gibt. Und die Bielefelder sind ja seitdem überhaupt nicht mehr von ihrem Weg abzubringen, gewinnen jedes Spiel mit was weiß ich wie vielen Toren. Und ich glaube, darum geht es auch für den VfB jetzt. Und das ist ein schweres Ziel, glaube ich, um das in die Spielerköpfe reinzukriegen. Wenn es nicht wirkt, im Grunde ist es egal, ob die Elfter oder Siebter oder so werden. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass die halt noch mal ein bisschen ein Siegesgefühl bis dahin kriegen. Wenn die bis dahin alles verlieren, dann wird es, glaube ich, wirklich eng.
Didi, Dortmund ist 2-1 in Führung gegangen. Torschütze?
Guirassy.
Nee, jetzt habe ich dich, Matcher. Also 2-1 für den BVB wäre ganz, ganz wichtig natürlich. Wir werden im weiteren Verlauf dieser Sendung immer wieder uns updaten lassen und dann nachher auch nochmal über den BVB und auch über Borussia Mönchengladbach diskutieren. Jetzt sprechen wir über die Bayern. Du hast gesagt, Didi, das war eine schicke These. Die Champions-League-Saison der Bayern trotz des Erreichens des Viertelfinals genügt den Ansprüchen nicht. Warum nicht, nach deiner Meinung?
Naja, sie haben in der Ligaphase dreimal verloren, haben sich gegen Celtic durch die Playoffs gequält, wo sie ein Tor in der Nachspielzeit brauchen, um die Verlängerung zu verhindern. Haben dann die zwei guten Spiele, die sie gemacht haben, war gegen Leverkusen, wobei man sagen muss, dass das ein Leverkusen ist, das natürlich weit entfernt ist von dem Leverkusen, weil es letzte Saison war. und sind jetzt gegen eine Mannschaft ausgeschieden. Eine gute Mannschaft, aber man darf nicht vergessen, Inter, da waren 5 30-Jährige, 4 über 35 in der Startformation. Und so eine Mannschaft könnte oder sollte man dann schon mal schlagen im Viertelfinale.
Ja, vollkommen richtig. Nein, mir ist es auch zu wenig für das, was auch an Qualität auch haben. Ja. Aber es sind einfach zu viele Spieler in meinen Augen gewesen, die nicht in Topform sind. Und darüber hinaus, die Verteidigung ist einfach in meinen Augen nicht geeignet oder nicht, hat nicht die Qualität, um dann schlussendlich den ganz großen Wurf zu tätigen. Dafür brauchst du einfach Top-Innenverteidiger und die hast du beim FC Bayern im Moment nicht.
Also es ist eine Qualitätsfrage.
Ja. Bei mir definitiv. Da haben sie auch in der Vergangenheit einfach auch mit den Transfers keine guten getätigt. Das sind für mich Spieler, die eigentlich vorher die eigentlich reinkommen, wenn dein Abwehrchef verletzt ist. Ja. Und sie spielen von Beginn an und sie sind einfach nicht stabil genug, um auf diesem ganz hohen Niveau dann eben auch zu performen.
Haben Sie ein bisschen Spaß daran gehabt, dass Inter, Didi hat es ja eben umrissen, so eine clevere, abgebrühte Mannschaft dann auch in der Lage ist, mit solchen Mitteln am Ende ins Halbfinale zu kommen?
Nein, Spaß hatte ich nicht daran. Ich wollte, dass eine deutsche Mannschaft weiterkommt, Bayern München weiterkommt, habe da die Daumen gedrückt. Und ich finde, so was Abgezocktes ist ja gut, ist ja völlig in Ordnung, aber ständig liegen bleiben und markieren, dass irgendeine Verletzung da ist, finde ich halt doof, unfair. Aber nun, gehört auch zum Spiel. Sie haben das gut gemacht, haben wahrscheinlich auch verdient, dann das Weiterkommen feiern können.
Ist am Ende natürlich auch ein Erfolg der Effizienz gewesen, das muss man ganz klar sagen. Bevor wir groß in die Diskussion einsteigen, schauen wir kurz auf die Reaktion der Bayern gestern in der Bundesliga. Ich habe es schon angedeutet, die war Jonas Friedrich in Heidenheim überzeugend.
You know where your business would be without you. Imagine where it could go with more of you. Well, with Wix, you can create a website with more of your vision, your voice, your expertise. Wix gives you the freedom to truly own your brand and do it on your own. With full customization and advanced AI tools that help turn your ideas into reality. Scale up without being held back by cookie cutter solutions and grow your business into your online brand. Because without you, your business is just business as usual. Take control. Go to Wix.com.
Nach dem Aus in der Champions League, Harry Kane auf dem Weg zu seinem ersten Titel. Es sieht ganz so aus, die Bayern richtig stark auswärts in Heidenheim, weil Harry Kane in der 13. Minute den Ton bereits setzte, die Münchner in allen Belangen überlegen. Wenige Augenblicke später bereits das 0:2, Konrad Leimer. Richtig stark, die Bayern spielfreudig, die Bayern vor allen Dingen aber auch in den einfachen Bereichen überlegen. Bessere Zweikämpfe, bessere Laufwerte. Kingsley Coman in der 36. das 0:3. Die Münchner ließen den Heidenheimern überhaupt keine Chance und setzten ein bemerkenswertes Statement. Auch in Hälfte 2 ließen sie nicht nach. Joshua Kimmich mit dem 0:4 gleichzeitig der Endstand. Eine ziemliche Abreibung für den ersten FC Heidenheim. Den Heidenheimern blieb der Zusammenhalt, das, was sie auszeichnet.
Ich habe ja nachher Mittwoch gesagt, wenn man ausscheidet, dann ist es nicht schwer, eine Reaktion zu zeigen. Trotzdem dürfen wir diesen Sieg heute nicht unterschätzen, gerade auch in der Art und Weise. Ich glaube, wir haben vor 40 Stunden haben wir das letzte Spiel gehabt, sind hierher geflogen, natürlich mit einer großen Enttäuschung. Die Art und Weise, wie wir heute das Spiel angegangen sind, war schon für mich persönlich beeindruckend. Das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
Ja, das muss man natürlich zunächst auch mal anerkennen. Also die Bayern sind in der Bundesliga auf Kurs. Wie schätzt du oder wie ordnest du die sportliche Reaktion der Münchner auf das Ausscheiden ein?
Also genau die Frage wurde gestern dem Jo Kimmich auch gestellt nach dem Spiel. Und er hat dann, wie ich fand, relativ überraschend geantwortet. Er hat gesagt, es sei gar keine Reaktion vonnöten gewesen, es sei gar keine Reaktion gewesen. Das sei einfach sozusagen die normale Haltung, der klassische Alltag, so wie sie spielen. Mhm. Und wenn man jetzt über den Trainer reden möchte, dann ist, glaube ich, das, was mir am Trainer positiv auffällt, also ob der strategisch, fachlich sozusagen das Top-Niveau drauf hat. Ich glaube, die Frage bleibt erstmal offen. Die können wir, glaube ich, nach dem Jahr noch nicht beantworten. Da bleiben sicher noch Restzweifel. Aber das, was so die Kabinenatmosphäre anbetrifft. Ich glaube, da hat er wirklich im Moment was hinbekommen. Hat natürlich auch Vorgänger gehabt, die das nicht so richtig gut hinbekommen haben. Aber man hat schon gesehen, dass die Haltung der Mannschaft stimmt, dass die von der ersten Minute an gerannt sind. Und die Heidenheimer haben hinterher einen ganz lustigen Satz zu ihm oft gesagt. Die haben dann gesagt, bisher haben uns bei allen Duellen die Bayern immer fast ernst genommen. Heute haben sie uns richtig ernst genommen.
Die Kehrseite dessen, was du skizziert, ist natürlich auch, dass man so einen ganz angenehmen Umgang miteinander hat. Zugespitzt ist man zu lieb zueinander.
Also den Umgang in der Kabine können wir natürlich schlecht beurteilen, aber da glaube ich schon auch, dass der Trainer da auch schon mal ein klares Wort spricht. Er schützt den natürlich nach draußen, weil er natürlich mehrere DVDs mit Tuchel geguckt hat wahrscheinlich und genau weiß, das sollte er jetzt vielleicht in diesem Verein jetzt nicht tun. Was aber schon auffällig war nach dem Inter-Mailand-Spiel, dass da die Sätze schon relativ milde ausgefallen sind. Also dass Jo Kimmich, der Spieler, sozusagen die härtesten Sätze spricht, fand ich schon erstaunlich. Und die Frage, die man da dadurch stellt und stellen muss, ist das jetzt sozusagen gut vom Sportchef Max Eberl, dass er da die Ruhe bewahrt und nichts ranlässt? Oder müsste man von einem Sportvorstand des FC Bayern erwarten, also sagt, ein Viertelfinale reicht mir nicht, dass so ein Satz mal fällt? Das ist relativ kontrovers diskutiert worden.
Das ist aber auch genau die spannende Frage.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, weil du natürlich, ich erinnere an eine Szene, als die Leipziger vor einigen Monaten 4-5 Spiele verloren haben und dann sind sie 1-0 in Führung gegangen im nächsten Spiel und sind 10 Leute zum Trainer gelaufen. Und ich habe mir nur gedacht, wenn ihr vorher gelaufen wärt, dann müsstet ihr jetzt nicht zum Trainer laufen. Und ich glaube schon, dass die Gefahr ist. Also das war für mich kein gutes Zeichen, ja, weil das ist für mich eine zu große Nähe. Und wenn du musst die Kabine nicht verlieren, sage ich mal, um entlassen zu werden oder keinen Erfolg zu haben. Und wenn ich dann sehe, dass die 5-mal verlieren und dann zum Trainer laufen, dann denke ich mir, ja, was macht denn ihr überhaupt? Ja, also das kann ja nicht sein. Und diese zu große Nähe ist, glaube ich, genauso ein Problem, wie es möglicherweise letztes Jahr war, wo zu große Distanz zwischen Trainer und Spielern ist. Du musst da einen Mittelweg finden. Und deswegen findet er oder vielleicht hat er im Moment auch nicht den... Oder er glaubt, er kann es nicht sagen, der Vincent Kompany, weil er diese enge Bindung zu den Spielern hat. Nur wenn du Sachen nicht ansprichst. Ja, und Kritik muss ja, das ist ja was Positives, weil du sagst, ihr könnt das besser. Aber wenn du immer sagst, es ist alles gut, es wird alles gut und sich dann hinstellt nach dem Ausscheiden am Mittwoch und sagt, naja, nächstes Jahr spielen wir wieder Champions League. Ich glaube, das sollte ein Trainer des FC Bayern nicht sagen, weil wenn ich aus der Champions League ausscheide und 2 oder 3 Spiele entfernt bin vom Finale in München, dann ist das Letzte, was ich im Kopf habe, die Champions League der nächsten Saison. Und das ist mir alles, da wird mir viel zu schön geredet.
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Sie verfolgen, das habe ich ja auch schon erwähnt, eigentlich fast den entgegengesetzten Ansatz zu dem, was Didi eben einfordert.
Ja, ich bin da anders unterwegs und finde einfach, dass es wichtig ist, dass die Jungs eine Verlässlichkeit in mir sehen und dass sie wissen, dass ich sie schütze, wenn es mal hart auf hart kommt. Ich verlange aber auch viel. Ja, das ist eben auch ein Geben und Nehmen. Das ist so, wie Didi dann sagte, sie haben vorher den Trainer im Stich gelassen. Das darf halt nicht passieren, das ist klar. Und solange ich dieses Gefühl habe, ist es eher so, dass ich sage, nein, die Jungs sind zu schützen. Fragen werden immer gestellt und da muss ich das Vertrauen den Jungs eben aussprechen und auch haben, damit die auch merken, okay, der Trainer, der steht voll und ganz hinter uns und dann können wir wieder Leistung bringen.
Sind Sie intern gelegentlich schärfer, als Sie es nach außen transportieren?
Ja, sicher. Ja, das ist hin und wieder so, dass die Leute das nicht wissen, was ich so im Training mache oder mal in der Halbzeitpause oder so. Das ist aber nur situativ so. Es war zum Beispiel letzte Woche mal eine Gelegenheit, dann noch ein bisschen schärfer zu sein. Und wenn die Jungs das spüren, dann merken sie, okay, jetzt müssen wir wirklich mal zuhören, jetzt müssen wir Obacht geben. Der Alte ist sauer, jetzt geht's zur Sache hier.
Das heißt also, Sie vermuten, dass Kompany intern auch anders unterwegs ist, als er das nach außen transportiert.
Davon gehe ich aus, ja.
Jetzt kann man aber auch sagen, beim FC Bayern, das weiß ich von früheren Trainern, dort ist es wichtig, diese Dinge auch mal nach außen zu tragen, um auch von außen einen gewissen Druck aufzubauen. Denn bei allem Respekt funktionieren die Bayern logischerweise anders als Elversberg. Wie schätzt du es ein?
Ich glaube, dass Vincent Kompany genau das so handhabt, dass er nach außen seine Spieler bis auf Blut verteidigt, kein schlechtes Wort verliert. Einzelne Spieler nimmt das so und so überhaupt nicht heraus. Wenn, dann kritisiert er das komplette Team, aber auch sehr, sehr human. Und ich glaube schon, dass er dann intern die Sachen deutlicher anspricht. Ja. Was mich verwundert ist einfach, dass diese Hartnäckigkeit, die er dann zum Beispiel zu seinen beiden Innenverteidigern hat. Ja. Weil ich sehe die nicht so gut wie er.
Klar, also viele auch, Alternativen hat er ja nicht.
Ja gut, aber wenn ich Erik Dier anschaue oder Stanisic, also die haben mir einen verlässlicheren Eindruck gegeben. Bei Inter Mailand, wenn ich mir die erste Halbzeit anschaue, ich habe immer einen Schweißausbruch bekommen, wenn Inter über die Mittellinie kam. Und das ist immer so ein Zeichen, wo ich sage, also hinten stimmt's nicht so. Ja? Und leider sind sie eben zweimal dafür bestraft worden. Und da hat er voll auf diese Karte gesetzt und ist jetzt damit nicht zurecht oder ist nicht gut.
Gut, jetzt muss man ihm natürlich zugutehalten, Upamecano ist verletzt, der allerdings auch nicht fehlerfrei war im Laufe der Saison.
Absolut.
Davis auf der linken Seite verletzt.
Aber da bin ich eben gespannt, ob der FC Bayern darauf reagiert, weil man liest ja nur, was die Offensive anbetrifft. Aber ich glaube, dass um den ganz großen Titel zu erreichen, brauchst du eben eine extrem stabile Defensive.
Wenn wir das zuspitzen, würdest du den Bayern empfehlen, wenn die Frage lautet, wir können uns entweder Wirtz leisten oder ein oder zwei Hochkaräter für die Defensive? Wohin würde deine Tendenz gehen?
Also wenn die, da würde ich ganz klar auf die Defensive gehen, weil du hast mit Musiala einen herausragend guten Spieler. Ich würde mir natürlich wünschen, dass ein Florian Wirtz da mit dazukommt, weil er eben auch herausragend ist und ich will den weiterhin in der Bundesliga sehen und nicht in irgendeiner anderen Liga. Aber wenn es darum geht, da muss ich dann schon sagen, okay, der Erfolg der Mannschaft, des Vereins steht über den Einzelnen und dann würde ich in die Defensive investieren, weil ich glaube, das ist die wichtigere Position.
Also es wäre natürlich insofern skurril, wenn sie jetzt in die Defensive investieren, weil sie eigentlich seit Jahren nichts anderes machen, als in die Defensive zu investieren. Ja, also wir haben es mal zusammengerechnet, allein in den letzten 3-4 Jahren war das ja eine Viertelmilliarde und da reden wir tatsächlich jetzt nur von Ablösesummen, noch von keinem einzigen Gehalt. Und da waren 80 Millionen für Hernandez dabei und knapp 70 für De Ligt und die Summen für Kim und für selbst für Pavard hat 35 gekostet, Upamecano 42. Also da waren einfach zu viele unterschiedliche Entscheider im Club und zu viele unterschiedliche Vorstellungen. Am Ende kommt dann ein hochwertiges Durcheinander dabei raus. Aber natürlich hat Markus insofern recht, wenn es jetzt den klassischen Abwehrchef geben würde, wo man sofort die Gewissheit hat, der ist es dann, dann müsste man es vielleicht tatsächlich nochmal tun. Ich weiß jetzt bloß im Moment nicht, wer das sein sollte. Weil ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass so ein Spieler wie der Kim oder wie der Upamecano, dass die vielleicht auch ein bisschen sicherer werden, ne? Wenn die so einen Boss neben sich haben, der ihnen Ruhe gibt, der ihnen die Kommandos gibt und das nicht alles selber machen.
Ja gut, zwischendurch hatte man ja auch den Eindruck, dass Kompany als früherer Innenverteidiger ihnen auch gewisse Dinge mit an die Hand gibt, die sie sicherer werden lässt.
Ja, Upamecano hat sich ja etwas stabilisiert diese Saison, dann leider verletzt. Kim hat seit Monaten, wie wir hören, Achillessehnenprobleme. Hat er auch gestern nicht gespielt, aber was mir etwas Sorge macht, früher hätte es im Viertelfinal aus gegen Inter Mailand, das ja nicht zum obersten Regal gehört, in Europa hätte es einen Aufschrei gegeben. Und den hat es gar nicht gegeben. Die Leute haben gesagt, naja, gegen Inter kann man ausscheiden. Und ich habe mal nachgeschaut, die letzten 5 Jahre, man hat die Champions League gewonnen während Corona. Ja? Da haben die Deutschen 4 Wochen vorher angefangen, deswegen muss man das, glaube ich, auch mit Vorsicht genießen. Die Leipziger waren damals im Halbfinale, es war ein Finalturnier, da war nur ein Spiel. Seit 2020 haben sie ausgeschaltet zweimal Lazio, Salzburg, Paris und Arsenal. Und diese Saison Celtic und Leverkusen. Ja, das heißt, sie haben kein Liverpool geschlagen, kein Manchester City geschlagen, kein Real Madrid, kein Barcelona. Und dass der FC Bayern europäische Spitze ist, das ist ein Irrglaube. Ja, der FC Bayern ist in einer Sache sind sie europäische Spitze, da ist im Gehälter bezahlen. Ja, und wenn ich sehe, was bei Inter verdient wird, die haben ein Gehaltsvolumen ungefähr 200 Millionen weniger wie die Bayern. Und dann stellt man sich nachher hin und sagt, naja, wir spielen ja nächstes Jahr wieder Champions League. Dann muss ich sagen, das macht mir etwas Sorge, was der Anspruch oder das Anspruchsdenken der Bayern ist. Weil bei Inter Mailand spielen Spieler, die sind von kleineren Vereinen gekommen oder sind Gescheiterte von größeren Vereinen. Ja, und du fährst dahin, verlierst hier zu Recht. Und dort versuchst du es, aber man soll sich auch nicht von den letzten 10 Minuten blenden lassen, wo sie dann Druck gemacht haben. Ja, und wenn dann ein Tuchel kam vor 2 Jahren und der hat viele Sachen angesprochen, wie er es gemacht hat, dafür wurde er von uns, auch von mir kritisiert, weil das so nicht geht. Nur sie spielen seit Jahren mit Kimmich und Goretzka im Mittelfeld. Ja, die waren vor 2 Jahren nicht gut genug, deswegen hat man sich entschieden, eine Palinha zu holen. Die spielen jetzt wieder.
Der hat auch viel Geld gekostet.
Und jetzt soll ich die Champions League gewinnen. Ja. Und wenn ich dann anschaue, ein Goretzka wurde in Sphären gehoben im September, Oktober, als er sich wieder in die Mannschaft zurückgekämpft hat. Der hat nur das gemacht, für was er bezahlt wird. Das ist ein sehr guter Spieler, aber das ist sein Job, dass er sich wieder anbietet und versucht, sich in die Mannschaft zu kämpfen. Und ich habe noch nie einen Postboten applaudiert, der die Briefe einschmeißt. Das ist sein Job. Und der wurde ins Fern gehoben. Das ist ein guter Bundesligaspieler, aber nicht mehr. Und er war
Lügen sich die Bayern da etwas?
Ja, natürlich, weil er war an dem zweiten Tor in München, war er schuld. Ja. Da hat kein Mensch was gesagt. Als Barella den Ball bekommt, da darf er nicht rausgehen. Da muss er
Richtung eigenes Tor laufen. Glaubst du denn, dass die Spieler für sich nicht die Klasse haben oder dass sie als mannschaftliches Gesamtwerk sozusagen nicht auf ein höheres Level gemeinschaftlich kommen?
Also wenn ich mir sehe, was sie nach vorne haben, ich würde mal sagen, dass sie von den Einzelspielern sind sie besser als die Italiener. Ja, nur da habe ich halt mit Bastoni und Barella habe ich zwei Spiele gesehen, die sind Weltklasse. Bei den Bayern habe ich keinen gesehen. Ich glaube, dass ein Musiala irgendwann möglicherweise die Chance hat, das zu sein. Und ein Olise hat das. Ein Kane war es vielleicht mal, ist er für mich auch nicht mehr. Ja, und da muss ich sagen...
Kane ist was nicht mehr für dich?
Ja, Weltklasse.
Obwohl er jetzt auch wieder getroffen hat, er hat abgeliefert.
Ja, aber du musst ja die Fakten sehen, Patrick. Natürlich
ganz kurz, wie finden Sie Harry Kane?
Ich wäre froh, wenn er in meiner Mannschaft wäre.
Sehr schön. Ich möchte gerne auch einmal Markus hören zu dieser These von Didi, die ja interessant ist. Keine, wie hast du es formuliert? Internationale.
Keine Weltklasse.
Nee, nicht zu Kane, sondern zu den Bayern.
Ich habe zwei Weltklasse.
Spitze.
Ja, absolut. Bin ich völlig derselben Meinung. Es ist kein Spieler dabei, der im Moment in der Form ist, dass er herausragt, ja, dass er auch in der Lage ist, die Mannschaft mitzunehmen, mitzuziehen. Da ist im Moment in meinen Augen keiner dabei. Und dann tust du dich eben gegen Inter Mailand schwer. Ja. Es war klar, es war ein Spiel, hätte auch anders laufen können, ja, wenn die Chancen waren da, aber du nutzt sie nicht. Aber es ist auch in meinen Augen zu viele Spieler eben nicht in der Verfassung, dass sie eben ihr Potenzial so auf den Platz bekommen, dass sie die Mannschaft so mitziehen können, um auch dann den ganz großen Wurf schaffen zu können.
Ist das möglicherweise auch eine Frage von Persönlichkeiten, von vielleicht auch fehlenden oder nicht in dieser Ausprägung
vorhandenen also in der Mannschaft, Persönlichkeiten?
Ja.
Also das ist natürlich eine alte, ihr wisst das besser, ist natürlich eine alte bayerische Debatte, der sogenannte Führungsspieler. Aber ich glaube, dass man den auf diesem Niveau braucht. Wir können es nennen, wie wir es wollen. Wir können es Autorität, Persönlichkeit nennen. Ich glaube schon, dass das, darüber über die Abwehr gesprochen, ich glaube schon, dass das ein bisschen fehlt. Das ist möglicherweise auch ein Grund, warum Jo Kimmich manchmal zu viel auf sich lädt, weil er das Gefühl hat, um mich rum macht das niemand. Und ich glaube schon, dass das ist ja ein klassischer FC Bayern-Faktor, dieser Führungsspieler. Und man würde sich dann in der 60. oder in der 82. den schon manchmal tatsächlich wünschen.
Es geht ja gar nicht nur, ich will das jetzt gar nicht so platt jetzt nur an diesen Führungsspielern festmachen, aber wenn man jetzt mal so schaut, ich habe das vorher so gedacht, du hattest früher Ribéry, Robben.
Ja, ja.
Das waren auch Spieler, die waren in gewisser Form ein bisschen greifbarer. Ich hatte das Gefühl, die haben sich sehr mit den Bayern identifiziert. Ja. Wenn man jetzt davon ausgeht, Leistung setzt sich so aus verschiedenen Sachen zusammen, war das auch ein weicher Faktor. Also ich kann, das geht vielleicht nur mir so, aber ich kann einen Coman, einen Gnabry so nicht greifen.
Das stimmt und also ich glaube, Kingsley Coman wird am Ende wahrscheinlich sogar länger beim FC Bayern gewesen sein als Franck Ribéry. Aber man wird von ihm nicht so reden, obwohl er das Siegtor im Champions-League-Finale geschossen hat 2020.
Und jeder für sich ein sehr, sehr guter Spieler, ohne Frage, mit Schwankungen allerdings.
Ja, vielleicht fehlt da tatsächlich so ein bisschen das, was man den Bayern-Spieler nennt, so ein bisschen Commitment. Aber das ist natürlich auch die Frage, das ist immer eine Frage an die Verantwortlichen, die Mannschaft zusammenstellen. Und da bin ich jetzt wieder bei dem Thema, was ich vorher schon angesprochen habe. Mir war der Verein einfach in den Etagen höher in den letzten Jahren einfach zu unruhig, zu inkonstant. Da gab es Sportvorstände und Sportchefs und so, die waren dann plötzlich wieder weg. Die haben da diese, dann
waren noch Spieler von denen.
Es gibt immer Uli Hoeneß, aber er hat sich ja tatsächlich mal, das nehme ich ihm auch ab, mal so ein bisschen zurückgezogen, hat es übergeben.
Ja, aber er hat das Timing verloren.
Ja,
dann hat es zum richtigen Moment das Richtige zu sagen. Also im Moment schadet er dem Verein mehr, wie dass er eigentlich helfen will. Ja? Er will ja helfen über die Öffentlichkeit, aber er hat das Timing verloren. Wann sage ich was? Und dadurch machst du deinen Vorgesetzten oder deine Leute, die gerade in der Verantwortung sind, machst du schwach. Ja? Du machst die Mannschaft schlecht, du machst die Offiziellen schlecht. Also er hat das Timing verloren. Ja?
Wodurch schadet er, wenn du das so in den Raum stellst?
Ja, wenn ich dann ein Dresen muss dann zurückrudern. Ja, Moment mal, stopp, wir haben das Geld. Ja? Wir sind nicht pleite. Ja? Er stellt so hin und eigentlich will er nur so ein bisschen Druck rausnehmen bei Wirtz, dass man da vielleicht mal jetzt nicht mehr so offensiv drüber spricht, aber du bringst dann sofort andere wieder zum Reagieren. Ja? Du hast diese Ruhe nicht. Das ist genau das, wie du sagst. Ja. Das ist perfekt beschrieben. Da ist eine Unruhe in der oberen Etage und das geht für mich so ein bisschen nach unten. Ich finde, Vincent Kompany macht es für das sehr gut. Es ist eine, er strahlt eine gewisse Ruhe.
Deswegen glaube ich, deswegen macht er die Kabinentür zu.
Und das ist auch alles.
Wobei ich das, also wenn ich das sagen darf, also ich finde es wahnsinnig anstrengend, wenn ich immer so antworten müsste, dass nichts gegen mich sozusagen verwendet werden kann. Also bei aller Liebe.
In der fremden Sprache.
Aber das ist mit eines der großen Probleme beim FC Bayern. Und deswegen war für mich klar, also Champions League, das Potenzial ist da. Aber in meinen Augen hast du die Möglichkeit nicht, die Chance nicht, weil der Verein zu unruhig ist.
Müsste man den Bayern zurufen, mehr Elversberg wagen. Und dann würde es noch besser laufen.
Ja, es ist möglicherweise, ich versuche das immer mal jetzt gedanklich schon mal durchzuspielen, wo ich denke, wo sind da vielleicht jetzt positive Dinge, die wir gemacht haben. Also wir haben nicht so viele, die Aussagen treffen. Das ist der sportliche Leiter und das ist der Trainer. Mhm. Und viel mehr auch nicht. Ja, das ist sicherlich ein Vorteil. Ich bin aber auch dabei, wir haben in den letzten beiden Saisons jeweils Führungsspieler nicht an Bord gehabt und eine sehr, sehr ordentliche Leistung gebracht. Dass diese ganze Idee mit, wir brauchen Hierarchie, wir brauchen Führungsspieler, wir brauchen Verantwortung. Ja, und jeder Einzelne darf die Verantwortung im Team sehen. Und
kann das auch wechseln?
Und das darf wechseln. Und es darf so sein, dass auch wirklich dieses Kollektive, wir haben Verantwortung, wir sind dabei und nicht der macht es jetzt für mich und der macht es für mich. Also die Erfahrung der letzten zwei Jahre hat mich total das überdenken lassen, was bisher klar war. Ey, wir brauchen einen Kapitän, wir brauchen einen Vizekapitän, wir brauchen einen Mannschaftsrat, die führen das Ganze. Ich merke, dass die Jungs, wenn die sich wertgeschätzt fühlen, alle die Verantwortung spüren, die sie haben für das Gesamtprodukt, dass da viel mehr entstehen kann.
Das finde ich total interessant. Mhm. Es ist aber natürlich auch so, Fußballer sind auch unterschiedliche Persönlichkeiten. Und es gibt natürlich Persönlichkeiten, die, nehmen wir jetzt mal einen Effenberg, früher jetzt mal einfach so willkürlich gegriffen, die sich gerade dann zeigen, wenn Spieler auf der Kippe stehen. Das würde ich zum Beispiel als Führungsspieler definieren. Nicht der, der den jüngeren Spieler von der Massagebank wegschickt, sondern der, der sich dann zeigt, wenn es eng wird. Ist da nicht auch ein bisschen was dran?
Ja, auf jeden Fall ist es schon so, dass ein paar Persönlichkeiten auch da sind, die das auch im Naturell haben.
Genau, genau.
Ja, die das übernehmen.
Die auch Spaß sogar in solchen Situationen
haben. Genau, die das auch können. Ja, und trotzdem sage ich auch, merke ich, wie jeder Einzelne sich gut fühlt, wenn er sagt, ey, ich habe auch meine Verantwortung hier in diesem Team. Das ist wichtig, dass ich da bin und wie ich das Ganze ausübe. Und ich darf mein Wort erheben, wenn Dinge falsch laufen. Ja, das hat eine Kraft, wo ich einfach sage, ich finde das in der jetzigen Phase, in der ich bin, richtig so.
Aber das Leistung ist das Entscheidende.
Ja, aber das hat ja auch was mit Identifikation zu tun, Patrick, weil du musst das natürlich auch vorleben. Weil wenn du vor 20 Jahren zum FC Bayern gekommen bist und du hast dich mit dem Verein nicht identifiziert oder bist gekommen, weil es dort mehr Geld gibt wie in Dortmund oder woanders, dann warst du nach ein, zwei Jahren wieder weg. Ja, und das musst du aber von oben vorleben. Und wie es der Markus sagt, der Verein, da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Es wurde ja vom Aufsichtsrat schon zwei, dreimal wurden Angebote an Spieler, die der Vorstand oder Sportvorstand Ewald gemacht hat, nicht durchgewunken. Ja? Und was ist passiert? Man hat jetzt Verträge verlängert mit Musiala, mit Davis für unheimlich viel Geld. Und Geld kann nicht der entscheidende Faktor sein. Die Leute müssen schon wissen, die Spieler müssen schon wissen, was sie am FC Bayern haben. Ein Kimmich kann man unterschiedlicher Meinung sein. Der hat jetzt mit 30 nochmal einen Vierjahresvertrag zu gleichen Bezügen. Das ist Wahnsinn. Ja, das kannst du als Verein nicht machen. Und diese ganzen Spieler, die jetzt hier sind, und es sollten ja letztes Jahr schon zwei, drei verkauft werden, das wird diesen Sommer wieder nicht anders sein. Für die hat man keinen Abnehmer gefunden. Die werden sich alle mal anschauen, wenn sie vom FC Bayern weg sind, wie gut es ihnen in München gegangen ist. Nur dann ist es natürlich für die Bayern, denen bringt das nichts, weil die Spieler hier sind. Und das hat was mit Identifikation und natürlich auch mit Verantwortung zu tun, dass du dich auf die Leute verlassen kannst. Und das ist im Moment, glaube ich, bei zu wenigen gegeben.
Und trotzdem gibt es immer schnell den Impuls zu sagen, wenn es nicht ganz so läuft, wie man sich das vorstellt, müssen, Max, neue Stars her. Wie sieht das Netz das?
Ja, es gibt eine Wunschliste, die können wir uns gleich mal angucken. Da sind wir auch schnell mit fertig. Die ist sehr kurz. Erstmal zu der Frage, die wir gestellt haben. Müssen die Bayern im Sommer neue Stars verpflichten? Das Votum? Eindeutig. 88% haben diese Frage mit Ja beantwortet. Wenn wir jetzt zu der Wunschliste kommen, was denkt ihr? Wer steht ganz oben?
Florian Wirtz.
Relativ einfach. Also wenn es keine anderen Meinung gibt, das ist 100% richtig. Nicht ganz so dicht gefolgt von Müller doch verlängern. Und ansonsten, ihr hattet es eben Balance zwischen Offensive und Defensive. Ja. Also defensiv habe ich keinen einzigen Namen, keinen einzigen Vorschlag, nichts Handfestes gesehen.
Aber, interessant.
Ja.
Also.
Aber der Wirtz ist ja das Letzte, was die Bayern jetzt brauchen. Du wirst mit Kimmich und Goretzka in der Mitte wirst du keinen großen Titel gewinnen. Ja, das hat der Tuchel angesprochen. Da wurde er natürlich kritisiert, weil er es zum Teil auch öffentlich gemacht hat. Sie müssen schauen, dass sie in der Mitte mal Stabilität bekommen. Ein Innenverteidiger würde wahrscheinlich auch nicht schaden, aber ein Wirtz. Natürlich ist das wunderbar, wenn dann Musiala und Wirtz miteinander spielen. Ob sie spielen können, ich habe da große Bedenken. Aber du musst Titel gewinnen und Titel gewinnst du mit der Defensive. Und wenn du so viele, die Bayern haben früher Meisterschaften gewonnen mit 20, 25 Gegentoren. Ich weiß gar nicht, wie viel sie jetzt haben, wahrscheinlich schon über 40. Ja, du musst mal schauen, dass du wieder Stabilität bekommst.
Und in der Champions League jedenfalls 18 und das waren deutlich zu viel.
Ein zentraler Mittelfeldspieler, ein defensiver Mittelfeldspieler, die wachsen nicht auf den Bäumen. Das wäre die erste Position, wo ich was machen würde.
Ja. Also das haben wir jetzt, ich glaube, das ist jetzt schon ein, wie heißt das auf Neudeutsch, ein Learning aus dieser Sendung. Wir haben ja vorher auch schon über die Abwehr des VfB Stuttgart gesprochen. Also man baut die Mannschaft wirklich zunächst mal von hinten auf. Ich glaube, natürlich kann man tolle Spieler haben vorne, das ist ja klar, aber wenn das Fundament nicht steht, dann kann man auch eben, weiß ich nicht, im Dachgeschoss nicht tanzen. So, also das Haus muss stehen. Und ich glaube, dafür muss man tatsächlich erstmal für die gewisse Balance sorgen. Und da hatte die natürlich recht, da gehört natürlich das zentrale Mittelfeld dazu. Also ich würde jetzt die Entwicklung von Jo Kimmich, ich sehe sie etwas heller und freundlicher. Ich habe ihn auch in diesem Loch gesehen nach der WM in Katar. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ihm das Vertrauen des Trainers gut tut. Spieler sind ja auch natürlich, wollen auch Vertrauen spüren. Das ist ja auch okay, dass man diese Art von Eitelkeit hat. Aber Fakt ist, dass die Kombination irgendwie nicht stabil genug ist im Zentrum.
Würden Sie denn Wirtz gerne bei den Bayern sehen? Die Leverkusener würden ihn auch gerne behalten, davon mal abgesehen.
Absolut, ich finde, das ist ein fantastischer Spieler. Der kann auch bei Bayern München ein fantastischer Spieler sein. Deshalb wird es die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie auch weiterkommen und wir mit deutschen Vereinen dann doch noch irgendwie europäisch sichtbarer bleiben als jetzt oder werden. Ja, hätte ich auch bei Bayern gern gesehen. Aber wie gesagt, das ist eine Frage der Finanzen. Und was gewichtet man mehr jetzt?
Ja. Didi hat die interessante Aussage getätigt. Was war das mit Wirtz? Also Sie brauchen...
Ja, das Letzte, was Sie brauchen.
Das Letzte, was Sie brauchen, ist Wirtz. Oder der
nicht
Letzte.
Nicht das Letzte, aber...
Nein.
André eher.
Ja.
Ja, nochmal, wenn der FC Bayern ist ja bekannt dafür, dass sie immer versuchen, die besten deutschen Spieler zu bekommen. Und da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig, dass das mit Abstand einer der besten ist, den wir haben. Ja. Und ich bin da anderer Meinung wie der Didi. Also ich glaube, dass ein Musiala mit Wirtz hervorragend zusammenspielen kann, weil gute Spieler können miteinander. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. Mit Oli Sehn noch dazu. Also das stelle ich mir schon großartig vor. Ja. Die Frage ist, was habe ich dann noch auf der Seite? Weil, wie der Didi da richtig sagt, du gewinnst Titel in der Defensive. Du brauchst eine stabile, eine zuverlässige Defensive. Und wenn du die nicht hinbekommst, und wenn du es mit denen, wo du jetzt hast, du musst irgendwas kreieren als Trainer, dass die zuverlässiger werden. Sie bekommen zu viele Gegentore, sie bekommen viel zu viele leichte Gegentore. Und du bist ja eigentlich gefühlt in jedem Spiel immer die bessere Mannschaft. Aber du gehst halt nicht als Gewinner vom Platz. Und das kann es nicht sein. Und das kann nicht der Anspruch vom FC Bayern München sein.
Ja, es ist jetzt auch nicht unfair, das nur an Mailand festzumachen. Also wenn man schaut, dass sie eben auch auf dem Weg bei Feyenoord 3 Gegentore beispielsweise bekommen haben, Barcelona auch. Ich glaube, wir haben das jetzt von den bis hierhin bekannten Seiten beleuchtet. Die Bayern werden sich viele Gedanken darüber machen. Abschließende Frage, die müssen die Bayern generell ja einfach ihren Leistungsanspruch nicht nur intern, sondern auch nach außen gezielter, schärfer, härter dokumentieren, nach deiner Einschätzung.
Absolut. Der ganze Verein und die ganze Journalie hat sich von zwei Spielen gegen Leverkusen blenden lassen. Die Champions League-Kampagne, das war, wenn du die zwei Leverkusen-Spiele rausnimmst, das war eine Katastrophe. Ja, die haben drei Spiele verloren gegen Villa, Feyenoord und Barcelona. Dann die Spiele gegen Celtic, über die spricht man ja gar nicht mehr. Ja, das ist im internationalen Vergleich, das ist vierte Liga. Ja, das hat ja nichts mit Spitzensport zu tun im europäischen Level. Und da brauchst du dann ein Tor in der 94. Minute, dass du die Verlängerung
vermeidest. Gut, gibt aber auch mal Spiele auf dem Weg, die du einfach abhaken musst.
Ja, natürlich gibt es, aber die hat es in der Vorrunde schon gegeben oder in der Ligaphase. Ja, also wenn man sich das alles anschaut und nie hat einer was gesagt, und ich weiß, es ist schwer zu kritisieren nach Niederlagen, aber es hätte ja unzählige Möglichkeiten gegeben, wo sie mit einem Tor gewonnen haben. Dann haben sie dieses Jahr St. Pauli mit einem Tor. Kiel führst du 4-0, 4-1, spielst 4-3. Es gab ja unzählige Möglichkeiten, mal zu sagen, pass mal auf, Männer, wenn wir so weiterspielen, es kommt irgendwann ins Viertelfinale, dann kommen größere Fische und gegen die wird das nicht reichen. Und Inter ist jetzt auch nicht, obwohl sie natürlich im Finale waren vor 2 oder 3 Jahren, aber das ist natürlich auch nicht. Da gibt es 3, 4, 5 bessere Mannschaften als Inter. Aber da war eine geschlossene Einheit, die konnten verteidigen, haben mit Bastoni und Barella 2 herausragende Spieler. Das waren, wären die ersten, an die ich rangehen würde. Also die beiden würde ich blind nach München holen. Die würden die Mannschaft auch besser machen. Und da musst du mal schauen, dass du was aufbaust. Aber du musst das von hinten aufbauen. Und wie gesagt, die Zentrale ist, dort werden Spiele gewonnen und verloren. Und nochmal, Goretzka bei aller Liebe, das 2. Tor in München, da darf er nicht rauskommen. Und wenn du 1-1 spielst zu Hause, dann läuft das in Mailand anders. Und eine Sache zu Kimmich noch. Wenn ich defensiver Mittelfeldspieler bin und wir schießen in der 85. Minute, schießen wir das 1-1 in München, dann sage ich zu den Jungs, Männer, wir schießen vielleicht nur eins, aber wir kassieren keins mehr. Also 1-1 ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Und dann fahren wir nach Mailand und dann werden wir dort gewinnen. Und dann, wenn ich ein internationales Mittelfeld habe oder Spieler, die internationales Format oder Klasse haben, dann geht das Spiel 1-1 aus. Oder vielleicht gewinne ich 2-1. Aber das Letzte, was passieren darf, mit Kimmich, mit Goretzka, dem deutschen Mittelfeld, also er spielt ja jetzt auf der rechten Seite für die Nationalmannschaft, das darf nicht passieren.
Ja, ich wollte bloß noch mal sagen, dass, wenn wir jetzt so über das allgemeine Niveau reden, ich glaube, die Bayern müssen tatsächlich aufpassen. Du hast es ja vorher gesagt, die waren, glaube ich, in den letzten 5 Jahren, war, glaube ich, 4-mal das Viertelfinale schon dabei. Und dann, wenn wir einmal zurückblenden in die Zeit, der große Bayern-Zyklus hat ja eigentlich 2010 begonnen mit dem Finale mit Louis van Gaal. Ja. Und davor waren sie auch jahrelang, kann mich gut erinnern, Achtelfinale, Viertelfinale, Achtelfinale. Und ich glaube, sie müssen aufpassen, dass sie nach diesem tollen Zyklus, nach diesen 10 Jahren, dass sie nicht wieder eine Viertel- und Achtelfinalmannschaft werden. Ich glaube, das ist die Aufgabe.
Das war das, was wir auch eingangs angesprochen haben. Also auf Augenhöhe zu sein im Viertelfinale ist auf Strecke nicht der Anspruch von Bayern München und kann er nach dem Selbstverständnis dieses Clubs eigentlich auch nicht sein. Wir sprechen gleich über die sehr, sehr spannende und auch verrückte zweite Liga mit dem Märchen aus Elversberg, wenn ich das einfach mal so nennen darf. Und wir sprechen über das Duell der Brussen. Das ist nämlich sehr, sehr spannend und Max bringt uns da gleich weiter auf den Stand. Bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen gleich über die zweite Liga, aber holen uns zunächst, Max, ein Update vom Duell der Brussen, denn das lohnt sich, da soll viel los sein.
Ja, ordentlich Action drin. Ich glaube, bei 2-1 sind wir hier stehen geblieben, das 3-1 der Dortmunder kurz danach. Dann waren es quasi 3 Tore innerhalb von 8 Minuten, kurz vor der Pause. Daniel Svensson mit dem 3-1 war sein erstes Bundesliga-Tor, kam im Winter zu den Dortmundern und dann ist es 3-1 in die Halbzeit gegangen und gerade vor gut 2-3 Minuten dann Elfmeter für Gladbach. Metscher trifft Kleindienst und Kevin Stöger hat verwandelt. 3-2 nur noch, also gut eine halbe Stunde, ein bisschen mehr noch zu spielen. Ist vielleicht nicht das letzte Mal, dass ich mich melde mit dem Borussen-Duell.
Nur zu, ne? Also wenn Tore fahren, sind wir immer mit dabei. Vielleicht erreichen wir ja auch noch ein 4-4. Mal schauen.
Das ist immer wieder, ne? bei unserem Thema.
Exakt, ne? Genau, Abwehr. Das wäre dann so Abwehr. Die Abrundung. Ja. Erinnern Sie sich noch, Horst Steffen, an Ihr erstes Spiel als Trainer bei Elversberg?
Ja, ziemlich genau, ja.
Und zwar, wie war das?
Wir haben in Balingen gespielt und 2-1 verloren.
Und Heimspiel gegen den FK Pirmasens vor?
Ich glaube, 556 Zuschauer. Ich glaube,
596 Zuschauer, also wollen wir nicht unterschlagen.
So ist es, ja.
Und was war damals nach Ihrer Einschätzung eigentlich so das Maximum dessen, wovon Sie geträumt haben oder was Sie sich vorgestellt haben?
Also ich habe schon klar festgestellt bei den Gesprächen, die wir hatten, dass es gute Leute sind, mit denen wir wirklich gut arbeiten konnten. Ole Boog, der Vorstand, Dominik Holzer, Sven Hoffmann waren dabei. War ein tolles Gespräch und da hatte ich das Gefühl, die verstehen was von dem, was ich auch möchte. Und das passt gut zusammen. Und da hatte schon Dominik Holzer angedeutet, dass es ja irgendwann auch in die zweite Liga gehen sollte, wo ich sage, okay, wir sind 12. in der Regionalliga. Das Ziel ist erstmal 3. Liga. Also das habe ich als realistisch angesehen, dass wir dann durchstarten in der 3. Liga-Saison und die 2. Liga schaffen, hätte ich nicht gedacht.
Ja, und man fragt sich natürlich, Stefan Graf, wie ist so etwas möglich?
What's the difference between DIY and doing it yourself? It's the difference between a part-time passion and a full-time business. Wix gives you the power to turn your passion into a moneymaker.
with a website that fits your unique vision and the business tools you need to succeed. Let your ideas flow with AI that guides you, but keeps you in the driver's seat. Manage your business from one dashboard and keep it growing with built-in marketing features. It's time to turn your daydream into your dream job. Do it yourself. Go to Wix.com.
Märchen gibt es im Fußball nicht.
Wir haben damals in der Landesliga angefangen und haben es jetzt halt bis in die zweite Liga geschafft. Und insofern steckt da natürlich viel Arbeit, viel Herzblut und viel Engagement auch hinten dran.
Erfolg ist in der Regel das Ergebnis harter Arbeit.
Vor 5 Jahren war es mal so, dass ich mal gesagt habe, das wollen wir mal versuchen, irgendwie so auszutesten, zu was ist so ein kleiner Verein überhaupt in der Lage im nicht ganz unbedeutenden deutschen Fußball, Profifußball.
Aber Träume, die sind im Fußball erlaubt und Elversberg träumt von der Bundesliga.
Es wird, glaube ich, extrem spannend. Also da gibt es, glaube ich, so 4, 5 Mannschaften, die um den Relegationsplatz bzw. Aufstiegsplatz kämpfen. Es bleibt extrem spannend und wir freuen uns einfach dabei zu sein und genießen es einfach.
Mit Freude und ohne Druck oder Nervosität.
Ich habe nicht viel von Nervosität gesehen. Wir waren ja Ende der Hinrunde schon mal da oben. Da sah es ein bisschen anders aus. Da hatte ich ein bisschen das Gefühl, okay, da spielt sich ein bisschen mehr in den Köpfen ab bei den Jungs. Das war heute gar nicht der Fall.
Die Mannschaft gibt mir das Gefühl, dass wir ganz, ganz viel schaffen können, dass wir einen super Fußball spielen.
Elversberg setzt nicht auf teure Transfers, sondern fast schon traditionell auf junge, talentierte Leihspieler.
Nico Woltemade und Paul Wanner, das sind ja zwei von den großen Talenten, die bei Ihnen war. Jetzt aktuell Fisnik Aslani, Topscorer in der Liga. Wie schaffen Sie das, dass diese jungen Spieler nach Elversberg kommen und auch funktionieren?
In erster Linie ist das mal das Verdienst der Spieler. Das muss man klar sagen. Also auch Nick hatte schon ein paar Bundesliga-Einsätze, auch wenn es sehr wenige waren. Hatte ein wenig Spielpraxis über ein paar Jahre, war immer oben im Kader, kam aber nicht richtig zum Spielen. Irgendwie Paul Wanner, der mit 16 Champions League gespielt hat in München. Die Jungs müssen es auch wollen. Dann werden sie bei uns mit offenen Armen empfangen.
Aslani, ausgeliehen von der TSG Hoffenheim, fiel die Entscheidung pro Elversberg nicht schwer.
Das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, zu Elversberg zu gehen. Weil ich da einfach wieder diese Liebe zum Fußball gefunden habe, diesen Spaß.
Und 4 Spieltage vor Schluss sind er und der SV Elversberg mittendrin im Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga.
Ja, ist eine tolle Geschichte. Gibt es eigentlich außer dem Fußball noch Sehenswürdigkeiten in Elversberg?
Ja, es gibt schon, sag ich mal, die Kaiserlinde gibt es. Da kehren auch die Leute immer wieder ein. Also,
man kann einfach gut leben dort.
Ganz so viele Sehenswürdigkeiten gibt es nicht, das ist ja klar. Ja.
Aber man kann gut leben, es ist eigentlich ein schönes Fleckchen.
Ja,
Erde jetzt bereichert um den Fußball.
Und die Menschen sind herzensgut.
Ja.
Also es ist einfach, dort Fuß zu fassen.
Und wir haben eben Nick Woltemade gesehen, den Sie unter Ihren Fittichen hatten. Haben Sie in dem das schon erkannt, was wir heute auf der größeren Bühne bei Werder und dann jetzt vor allem beim VfB Stuttgart auch erleben?
Ja, dass er so durchstartet, das war nicht unbedingt zu erwarten. Ich habe ihm das zugetraut. Das war schon so, wenn ich einen Spieler mir neu anschaue und nach ein paar Minuten sage, okay, Ole, du kannst aktiv werden, das kann funktionieren, dann zeigt das eben schon die Qualität, die in ihm steckte. Und er hat sich echt immer wieder angepasst und verbessert.
Aber so funktioniert das. Also Sie müssen schon Ihr Go geben, sonst wird der Manager nicht aktiv.
Ja, das ist super, dass wir so eine Zusammenarbeit haben, dass Ole mit seinem Team super Vorarbeit leistet und wir dann zusammen entscheiden, wer verpflichtet wird und wer nicht. Also er hat schon auch die Prämisse zu sagen, ey, wenn du das nicht möchtest, dann holen wir keinen Spieler.
Wann hast du das erste Mal wahrgenommen, dass Elversberg sich im professionellen Fußball ehrgeizig bewegt?
Ach, ich verfolge sie schon sehr, sehr lange, weil ich mit dem VfB Stuttgart 2-3 Mal im Freundschaftsspiel gegen sie als Spieler, aber auch als Trainer da tätig war. Und damals war schon so, dass immer wieder diese jungen Spieler aus den Zweiermannschaften von Bundesligisten da zu ihnen kamen und sie, mir hat der der Fußball, den sie spielen, der hat mir immer gefallen. Ja. Die haben den Ansatz gehabt, auch gegen Größere einfach zu versuchen, Fußball zu spielen, nicht hinten reinzustellen, lang Holz und hilft uns der liebe Gott, sondern sie haben immer versucht, Fußball zu spielen und dann verfolgst du denen natürlich so einen Verein und großartig, was sie da leisten.
Ich habe vor einigen Wochen das Spiel in Hamburg gesehen und da ist das auch nochmal aufgefallen. Also da hat...
Running a business is hard work. Building your website shouldn't be. With Wix, you can express your ideas, give direction, then leave the heavy lifting to AI. From site creation to branded content and images. Have fun with the details. Customize what you want the way you want. And manage your whole business from a centralized dashboard with expert AI tools. Build, scale, and enjoy the incredible results. You can do it all yourself on Wix.
Ihr Team einfach versucht, auch in Hamburg, fußballerisch das Ganze zu regeln. Welche Idee von Ihnen steckt dahinter?
Die Idee, auf jeden Fall Selbstvertrauen zu haben und das Talent zu zeigen, auf den Platz zu bringen. Also das, was wir eben gehört haben, dass Fleiß dazu gehört, ist klar. Also das ist logisch, das fordere ich ein von den Jungs, aber eben auch Freude und Spiellust. Also die Jungs sind groß geworden und konnten nicht aufhören zu spielen. Und das will ich, dass die Jungs das genau das zeigen und transportieren und nicht ängstlich auf den Platz gehen und sagen, oh, der große HSV kommt und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir nicht in den ersten 10 Minuten ein Gegentor kassieren, sondern wir wollen vielleicht nach 10 Minuten führen und dann schauen wir mal, wie das Spiel weitergeht.
Guter so Ansatz.
Der Ansatz, ja.
Und wie ist das dann in der Halbzeit, wenn man dann doch so ein bisschen unter Druck gerät?
Ja, es war schon zu erkennen, dass wir mit der Raute gegen den HSV dann eben auch wirklich zu kämpfen hatten. Die Mittelfeldspieler unglaublich viel laufen mussten, wo ich schon nach 20 Minuten das Gefühl hatte, ich fordere schon einiges von den Spielern ab. Und in der Halbzeit auch die Idee da war, vielleicht nicht weiter vorne drauf gehen. Und das habe ich mir durch den Kopf gehen lassen. Und letzter Satz war, glaube ich, wieder, und wir machen weiter so vorne drauf, Vollgas. Ja, und also, das ist der Ansatz, den ich pflege, wo ich sage, die Leute wollen unterhalten werden, die wollen schönen Fußball spielen, mutigen Fußball sehen. Und das wollen wir präsentieren.
Ich glaube, dass das auch, also einerseits natürlich schön aussieht in so einem Fußball und auch erfolgreich sein kann, aber er kann natürlich auch ein Geschäftsmodell oder ein Standortvorteil sein. Wir haben ja gerade über die Leihspieler gesprochen, Woltemade, Paul Wanner, jetzt die beiden Hoffenheimer, Damar Aslani. Ich habe in der Vorrunde, kann ich mich erinnern, mal lang mit Paul Wanner gesprochen und der hat da in höchsten Tönen von Elversberg geschwärmt, also einerseits von der Gruppe, aber eben auch von dem Fußball, der da gespielt wird. Und das ist ja ein technischer, guter Fußballer, wie Woltemade auch. Und ich glaube, dass dann die großen Clubs vielleicht dann mal sagen, wenn wir da ein Talent haben, das wir ausleihen oder verleihen wollen, dann leihen wir das eben nicht irgendwo hin, wo das lange Holz geschlagen wird, sondern leihen wir den da hin, wo ein guter Ball gespielt wird. Und das spricht sich bei den Clubs rum, bei den Spielerberatern rum. Die wissen dann auch, da ist mein Junge vielleicht gut aufgehoben. Natürlich wird der Club dann den Spieler im Zweifel nur ein Jahr haben, aber in dem Jahr davon
maximal
können dann alle Seiten davon profitieren.
Interessanter Punkt. Ist das ein Vorteil auch in den Gesprächen?
Hat sich rumgesprochen, dass wir mit jungen Spielern gut umgehen können, die entwickeln können, dass wir eine Spielidee haben, die viele Spieler anspricht und die Vereine das sehen, dass die meisten Leihspieler sich auch entwickelt haben. Elias Baum dürfen wir hier nicht vergessen, der hat auch das toll gemacht, hat eine tolle Entwicklung genommen und dass sie eben in der Atmosphäre mit den Spielern untereinander Vertrauen spüren und dann können sie ihr Talent eben auch auf den Platz bringen. Das ist ein Vorteil, den wir haben, ja.
Du warst ja bei Frank Schmidt in Heidenheim. Jetzt ist Horst Steffen auch schon im 7. Jahr. Siehst du parallel?
Ja, ich habe einen Teil meines Herzens an die Heidenheimer vergeben, aber jetzt wird noch mal ein kleiner Teil geht an die Elversberg. Ich folge sie auch schon. Ich muss dazu sagen, ich habe den Woltemade in der Bundesliga gesehen und dachte mir und verfolge natürlich die dritte Liga. Also ich bin über den Woltemade tatsächlich zu Elversberg gekommen, weil er in der Aufstiegssaison da großen Anteil hatte. Aber was man natürlich, wenn man sieht, was in der zweiten Liga für Vereine sind, jetzt sind ja zwei große oben im HSV mit Köln. Du hast Lautern, du hast Schalke,
Nürnberg, Hertha,
es sind ja viele Mannschaften oder die meisten, die schon mal in der Bundesliga waren. Und du hast natürlich nicht die finanziellen Möglichkeiten. Das heißt, es ist in Heidenheim dasselbe wie wahrscheinlich in Elversberg, dass du Rollen verteilen musst und vielleicht mit weniger Manpower, also mit weniger Leuten versuchen musst, mit denen zu konkurrieren. Mhm. Und da brauchst du natürlich, wenn du weniger Leute hast, brauchst du natürlich Leute, die wissen, was sie machen. Und deswegen ist das eine tolle Geschichte. es könnte ja sein, dass wir eine Relegation sehen. Elversberg gegen Heidenheim ist etwas vorausgedacht. Und ich,
ja, dann wird's schwer für
ich würde in der Mitte stehen dann. Ein Spiel in der Kurve und ein Spiel.
Aber ich glaube, die Parallelität stimmt auch deswegen Heidenheim-Elversberg ein bisschen, weil das ist, was ja Horst Steffen gerade sagte, der Trainer und der Sportdirektor, also Horst Steffen und Ole Bog, das ist ähnlich wie in Heidenheim, Holger Sandwald, Frank Schmidt. Das sind einfach kurze Wege, das sind schlanke Strukturen. Da gucken sich die beiden entscheidenden Leute an, vertrauen sich und treffen gemeinsam eine Entscheidung. Natürlich gibt es noch einen Aufsichtsrat und so, aber da gibt es keine riesengroßen Gremien, die befragt werden müssen. Niemand, der dem anderen in die Suppe spuckt. Also das hat Vorteile, kurze Wege.
Werden Sie denn jetzt der Frank Schmidt von Elversberg?
Wir werden sehen. Ja, also, Frank Schmidt ist auf jeden Fall ein super Vorbild, will ich mal sagen.
Aber würde es Sie reizen, auch mal einen anderen Club zu... Ich habe hier mal in die Runde mal reingeworfen, warum der HSV nicht über Sie nachdenkt, weil Sie Ballbesitz spielen, weil Sie offensiv denken und das ja durchaus in einem Club wie dem HSV dann auch zum Kader gepasst hat. Das war im Herbst, als der HSV anfing, den Trainer zu suchen. Würde Sie das abstrakt jetzt mal reizen?
Also, erstmal ist es reizvoll, in diesem Bereich überhaupt tätig zu sein, Zweitliga-Fußball zu haben, vielleicht sogar mehr zu haben, finde ich eine tolle Story. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Ich weiß es nicht. Die besten Dinge sind mir passiert, die kamen auf einmal. Ich bin ins Auto eingestiegen, der Ole Bog hat angerufen und.
Oder Sie haben Heiligabend bei Preußen Münster
unterschrieben. So war es. Das war in dem Fall dann nicht so das Beste, aber gut.
Aber kurios.
Ja, genau. Das war schon auch so. Deshalb weit in die Zukunft schaue ich nicht.
Bundesliga mit Elversberg?
Warum nicht? Warum nicht? Also, wie gesagt, wir haben nicht gedacht, in der Drittligasaison, was passiert? Wo geht's hin? Wir wollten die Klasse halten und haben es nicht geschafft. Ja, wir sind dann hochgegangen und haben zwischenzeitlich mal 17 Punkte Vorsprung gehabt, was unmöglich erschien, dass wir so einen Vorsprung uns erarbeiten in der dritten Liga. Ja, es sind viele Jungs aus der Regionalliga mitgekommen und spielen Zweitliga-Fußball und es klopfen ans Tor der Bundesliga. Das ist bemerkenswert. Deshalb will ich einen nach oben hin gar nicht beschränken. Ich bin froh, dass wir zumindest die Klasse auf jeden Fall schon mal sicher haben und nicht unten kämpfen müssen jetzt jeden Spieltag. Das ist toll für uns. Und alles Weitere geht obendrauf.
Großartig, ja.
Klingt gut, ne?
Ja, und vor allem, es kann ja nichts mehr passieren. Also es kann nur noch top werden. Also sprich, ich schaff's hochzugehen oder zumindest in die Relegation zu kommen, um die zwei Spiele dann zu haben. Und weil jetzt absteigen kann ich nicht mehr. Also, und das freut mich, weil so ich verfolge die zweite Liga auch sehr intensiv und so viele Trainer, wo dann ja mal schauen, ob die Entwicklung und papap. Nein, das sind 5 Spiele noch zu gehen und ich habe die Chance, ich bin punktetechnisch voll dabei. Wenn ich 5 Spiele gewinne, gehe ich hoch. Wunderbar.
Ja, und gestern haben 2 Gegenentwürfe zu Elversberg gegeneinander gespielt. Schalke gegen den Hamburger Sportverein. Und da ist, Markus Gaub, eine ganze Menge passiert.
Schalke 04 spielt fast die gesamte Partie in Unterzahl und rettet am Ende ein 2:2 gegen den HSV. Nach 70 Sekunden gibt es zunächst Gelb für Karaman nach seinem Foulspiel an Meffert. Der VAR schickt Schiedsrichter Ausmaß an den Monitor. Danach gibt es Rot. Trotzdem geht Schalke nach einer Viertelstunde in Führung. Schallenberg nach Freistoßmoor mit dem 1:0. 4 Minuten vor der Pause. Tompe mit Emir Sahiti und das 1:1 und nur eine Minute 57 später Königsdörfer auf Emir Sahiti, Doppelpass, drittes Saisontor, das 1:2. Zunächst auch hier abseits gegeben und dann vom VAR geklärt. Mit 1:2 geht es in die Pause und in der 81. Mohr auf Gantenbein auf Musa Sila, 15. Saisontor, 2:2. Der HSV, das 2. Spiel in Folge, sieglos.
Ja, und da gibt es viele in Hamburg, die mutmaßen, dass den HSV jetzt doch wieder die Aufstiegsflatter packt. Aber zunächst mal ein Wort zu diesem Platzverweis. Das war, glaube ich, eindeutiger als die Situation, die Sie erleben mussten vor einer Woche in Hannover, als Ihr Spieler, den Hannoveraner Spieler, glaube eher unabsichtlich, aber eben doch folgenschwer abgeräumt hat.
Ja, es war ein tragischer Unfall, würde ich sagen. Es war eine Rettungstat und der Ball lag frei und dann gab es eben diesen Kontakt und diesen Zweikampf, dass das Bein noch stand und Jessica in Gang kam, sich so schwer verletzt hat. Ja. Da waren wir alle nicht glücklich mit. Das gönnen wir keinem Gegenspieler, überhaupt keinem.
Und Ihr Spieler? Wie ist der damit umgegangen?
Er war schon sehr geknickt und das nimmt einen mit. Wer ein Gewissen hat, wer ein bisschen Anstand hat und das haben
die Jungs bei mir, die haben das nicht gut gefunden. Und er hat sich das schon vorgeworfen, das hätte er anders machen können. Wie das so ist, in, weiß ich nicht, einer Zehntelsekunde musst du entscheiden, was du tust. Und ja, dann, wenn was schief geht, dann überlegst du halt, was hättest du anders machen können. Und das ja, hat er sich schon auch so genommen. Und er weiß aber auch, dass es so schnell zu entscheiden war und dass es keine Absicht war und wir auch nicht grob fahrlässig handeln. Und dementsprechend habe ich ihn da versucht, auch in eine Richtung zu bringen.
War es gestern für Schalke fast ein Vorteil, so früh den Platzverweis zu haben? So nach dem Motto, jetzt können wir uns auf die Kernkompetenzen beschränken.
Das hat im Spiel nicht geschadet. Ja, sie haben es sich gestohlen, das Unentschieden. Sie waren für mich die gefährlichere Mannschaft. Sie haben vor dem 1-0 schon eine Riesenchance von Silla, wo eigentlich ein Tor sein muss, wo er nicht über die Linie bringt. Und dann machen sie es 1-0. Dann hatten sie kurz vor der Halbzeit mal ein bisschen so einen kleinen, da waren sie nicht ganz aufmerksam. Aber danach der Halbzeit wieder eigentlich gut verteidigt. Den HSV so gut wie keine großartigen Möglichkeiten gegeben und verdientermaßen dann eben noch den Ausgleich erzielt. Aber als HSV-Fan, wie gestern für mich, du hast halt irgendwann körperliche Schmerzen mit dem Verein. Das ist ja Wahnsinn. Du hast ja das Gefühl, die wollen gar nicht hoch. Also das ist ja verrückt.
Würdest du so weit gehen?
Ja, also das ist ja nicht erklärbar. Wenn du nach einer Minute mit einem Mann mehr und an und für sich eine spielstarke Mannschaft, aber du hast nicht das Gefühl, dass sie dann in der Lage sind, so einen Gegner zu bespielen, zu dominieren, dass sie dann eben auch als Sieger vom Platz gehen. Und das erwarte ich eigentlich von einem Tabellenführer in der zweiten Liga. Und sie sind, was die individuelle Klasse anbetrifft, mit Abstand die stärkste Mannschaft. Aber sie kriegen es eben nicht gebacken, diesen Druck dann eben auch auszuhalten.
Max, was meint das Netz? Bekommt der HSV wieder die Aufstiegsflatter?
Ich bekomme gerade das Gefühl, die Kommentare, die ich rausgesucht habe, die hat Markus alle geschrieben. Also ist fast deckungsgleich mit dem, was du gesagt hast. Deswegen, wir sparen uns die Kommentare und kommen direkt zu unserer Umfrage. Ich glaube, dieser schwarze Balken oben, der Ja-Balken bei 61%, der war gestern Nachmittag noch nicht so breit. Der ist deutlich angewachsen. Also das, was man gestern Abend da wieder gesehen hat, über 90 Minuten in Überzahl, das hat den HSV-Fans da draußen, glaube ich, ein bisschen Angst gemacht fürs Restprogramm.
Du warst ja gestern da. Welchen Eindruck hattest du?
Ich möchte fast von einer Routine sprechen, wenn wir die Spieler fragen, und wird es jetzt wieder ein bisschen knackig, ein bisschen eng hinten raus, dann, und da weiß ich nicht, ob es gut oder schlecht ist, wirken die sehr routiniert und haben diese Fragen alle schon mal gehört. Deswegen, man nimmt es noch leichtfüßig, aber ich glaube, in den Köpfen fängt es spätestens seit gestern Abend ordentlich an zu rattern.
Ja, 4 Punkte Vorsprung sind es noch auf einen Relegationsrang, aber relativiert sich das angesichts dessen, was der HSV zumindest in den beiden letzten Spielen abgeliefert hat, gegen Braunschweig und gestern auf Schalke?
Sie haben ja letzte Woche gegen einen Abstiegskandidaten, der wirklich tief da unten drin ist, haben sie verdient verloren. Und gestern, ich habe mir das auch gegeben, die haben sich schwer getan, dann machen sie die 2 Tore vor der Hälfte und dann war es 25 Minuten Abwehr gegen Angriff. Also die Schalke kam ihnen ja gar nicht raus. Und dann haben sie hinten einen Fehlpass gespielt, dann haben sie eine Ecke oder einen Freistoß bekommen, die Schalker. Und dann hast du richtig gemerkt, wie sie sagen, so, jetzt probieren wir es, vielleicht geht ja doch noch was. Und dann hast du das fast kommen sehen. Und das war natürlich schwer zu verteidigen. Macht Siller natürlich herausragend, wie er den Ball einköpft. Aber der Dompe hat ja den Rechtsverteidiger ein ums andere Mal ins Leere laufen. Du musst ja nur, wenn du einen Mann mehr willst, gibt dem Dompe den Ball, der soll darauf losgehen.
Schlecht ist auch nicht, wenn ein kopfballstarker Mittelstürmer in der Mitte gestanden hätte, ne? Ja, zum Beispiel Selke.
Aber da war ja der Dompe, der hat ja Katz und Maus gespielt mit der Schalker Abwehr da. Gibt dem den Ball, der soll da laufen. Ja, und jedes Mal, als er den Ball hatte, ist er vorbeigegangen und hat den Ball in die Mitte gespielt. Und dann machst du irgendwann das Dritte, dann ist das Ding gegessen. Aber 4 Punkte Vorsprung, nur letzte Woche jetzt, du musst ja 9, du müsstest ja jetzt praktisch schon ist gut für die Elversberger, weil du weißt nie, was passiert beim HSV. Normalerweise müssten sie ja schon fast außer Reichweite sein. Ja. Und da hat natürlich der HSV und der FC Köln natürlich einen anderen Druck, als es Magdeburg hat, Paderborn oder Elversberg. Und deswegen, was da passiert, ich würde es mich nicht trauen zu prophezeien.
Was hältst du denn jetzt von der These von Markus? HSV will in Teilen gar nicht hoch. Ist natürlich hart, aber es gibt in Hamburg, ich lebe ja in der Stadt, es gibt schon viele, die sagen, der eine oder andere, dem geht es ganz gut in der zweiten Liga. Ich würde daraus nicht folgern, will nicht hoch. Nein, vielleicht fehlen die letzten 3-4%.
Ja. Ja, also wollen die sicherlich.
Ja, wollen sie es mit aller Macht. Ja, ne? So kann man es ja
vielleicht sagen. Das glaube ich auch aus der Halbdistanz. Aber es gibt halt so Dinge, die man einfach nicht so richtig erklären kann. Also Es gibt so ein kollektives Gedächtnis und die Spieler, die ganze Stadt, die wissen halt, dass es in den letzten Jahren immer irgendwie nicht geklappt hat. Also diese Bilder, als Heidenheim damals aufgestiegen ist vor einem Jahr, Heidenheim gegen Regensburg, 2 Tore in der Nachspielzeit, der HSV spielt gegen Sandhausen, weiß gar nicht, wie es steht. Das ist ja alles irgendwo drin und das ist auch bei Spielern drin, die das gar nicht selber miterlebt haben. Und das ist in der Stadt ständig Thema. Also diese Aufstiegsflatter, dieses Trauma wird denen natürlich auch ständig, ich will nicht sagen eingeredet, aber damit werden sie konfrontiert. Und ich glaube, dann ist so Trainerarbeit in so einem Moment dann nicht nur Trainerarbeit, sondern einfach auch wahnsinnig viel Psychologie. Also ich glaube, da sind die jungen Leute jetzt gefordert, mit Sicherheit.
Was man dazu sagen muss, die Schalke haben das wirklich herausragend gemacht, zu 10. Und wenn die jede Woche so laufen würden,
war mit Abstand ihr bestes Spiel.
Dann würden sie nicht da unten stehen.
Welchen Eindruck haben Sie gehabt, als Sie beim HSV gespielt haben? Das war noch eine etwas andere Phase.
Ja, ich fand, dass sie sehr stabil gewirkt haben und wir auch alles geben mussten, um da überhaupt einen Punkt mitzunehmen, dass sie schon Abläufe haben, die klar sind, dass sie eine Qualität auf dem Feld haben plus Qualität auf der Bank, dass das reichen wird, um aufzusteigen.
Mhm. Mein Eindruck von dem Braunschweig-Spiel war eher, dass der HSV gedanklich schon fast durch war, ein bisschen leichtsinnig in dieses Spiel gegen Braunschweig gegangen ist und sich dann gewundert hat, wie viel Widerstand es gibt.
Ja, ich sage mal, so ein Spiel kann ja mal passieren.
Klar.
Ja, nur es ist halt immer der falsche Zeitpunkt beim HSV. Jetzt, wieder die sagt, mit den Punkten gegen Braunschweig, mit den Punkten jetzt gegen Schalke, bist du eigentlich schon durch. Ja, dann passiert nichts mehr. Aber du lässt es wieder so leichtfertig hängen und sind wir wieder beim Punkt. Ja. Man hat nicht so das Gefühl, dass man mit dem Messer zwischen den Zähnen jetzt versucht, diese Spiele zu ziehen, um dann eben auch frühzeitig das Ganze zu erledigen.
You know where your business would be without you. Imagine where it could go with more of you. Well, with Wix, you can create a website with more of your vision, your voice, your expertise. Wix gives you the freedom to truly own your brand and do it on your own, with full customization and advanced AI tools that help turn your ideas into reality. Scale up without being held back by cookie-cutter solutions and grow your business into your online brand. Because without you, your business is just business as usual. Take control. Go to Wix.com.